Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Bevor wir zur Predigt kommen, und der Vitali kann die erste Folie schon einblenden. Wir haben als Evangelium für alle vor einiger Zeit das Buch neu aufgelegt, bei Gott ist alles möglich. Vielleicht kennen es noch einige von euch. Emil Krämer, einer der Gründerväter von Evangelium für alle, war im KZ und im Hitlerreich und hat aus diesen Erfahrungen ein Buch geschrieben, und irgendwie ist das Buch ausgegangen und dann gab es Nachfragen und dann haben wir nochmal 500 Exemplare gedruckt und ein Zeugnis angehängt von seinem Sohn Jean-Paul Krämer, der auch 92 Jahre wurde. Und dieses Buch soll einfach Mut machen, in den Zeiten, in denen wir leben, einmal zu verstehen, man kann dem Herrn dienen, auch in dieser Zeit, und auch Frucht bringen. Und es macht Mut, im Glauben zu halten. Also ich habe hinten einen kleinen Karton hingestellt, 5 Euro kostet ein Exemplar. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mitnehmen. Ja. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Satz: wertvoll leben, Freundlichkeit mehr als Nettigkeit. Wollen wir uns mal über diese Frucht des Geistes Gedanken machen? Schlagt auf mit mir Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 15. Von diesem Bibeltext aus wollen wir einmal über dieses wertvolle geistliche Prinzip nachdenken, das unsere Herzen prägen soll. Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 15. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Wer den Kolosserbrief kennt, der weiß, die Gemeinde in Kolossee wäre sicherlich nicht deine erste Wahl gewesen für eine Heimatgemeinde, wenn du nach Kolossee gezogen wärst, zum Beispiel um zu studieren. Denn man ist dort in der Gemeinde komischen Ansichten begegnet. Kapitel 2, Vers 18 sagt zum Beispiel, dort wurden Engel verehrt. Manche Gläubige ließen sich auf Sachen ein, die sie nicht gesehen hatten, also so nebulöse Praktiken, und sie waren auch noch stolz drauf. Mit denen konnte man darüber gar nicht diskutieren. So eine Person wird beschrieben in Kapitel 2, Vers 18, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist in seiner fleischlichen Gesinnung. Und dann gab es da vermutlich jüdische Gläubige, denen war das ganz wichtig: das fass nicht an, das rühr nicht an, das darfst du auf keinen Fall essen, weil die Tierhaltung echt schlecht ist. So lesen wir das in Kapitel 2, Vers 21 und 22. Der Heilige Geist bewertet diese Situation mit den Worten: das sind alles weltliche Grundsätze, sie hören sich zwar geistlich an, sie hören sich weise an und sogar demütig, sie sind aber wertlos. So steht es buchstäblich in Kapitel 2, Vers 23, wenn du aufschlagen willst, letzter Satz: und doch wertlos sind und nur zur Befriedigung des Fleisches dienen. Es war also für Archippus nicht einfach, Ältester in Kolossee zu sein. Der eine verehrte Engel, der zweite meinte, er wäre geistlicher, weil er die Götzenstatuen nicht anrührte. Der dritte meinte, demütig zu sein, weil er nicht bei McDonald's essen ging. Und Jesus hatten sie total vergessen. Sein Name stand nicht mehr so im Mittelpunkt. Nein, im Mittelpunkt der Gemeinde standen Streit mit dem Engelverehrer, Wut auf den gesetzlichen jüdischen Bruder, Bosheit gegenüber dem McDonald's-Verweigerer, Lästerung gegenüber dem, der gewisse Dinge nicht anfassen wollte, weil er meinte, sich dadurch geistlich zu verunreinigen. Und wenn der eine, rühre das nicht an, mit dem Engelverehrer ein klärendes Gespräch suchte, dann wurde sogar gelogen. So sagt Kapitel 3, Vers 9, lügt einander nicht an, muss Paulus schreiben. Ihr merkt, mit gegenseitigen Nettigkeiten ist es in solchen Beziehungen unter Glaubensgeschwistern schnell vorbei. Da reicht es nicht, einfach nur nett zu sein. Das kann man da gar nicht. Nettigkeit hat da keinen echten Wert. Es braucht mehr. Es braucht da einen echten, geistlichen, von Christus her geprägten Charakter. Und dieser ist freundlich. Freundlichkeit. Freundlich den Lehren, der noch nicht verstanden hat, Christus ist größer als die Engel. Freundlich dem, das fasse ich nicht an, zu erklären, diese Satzung ist nicht deine Heiligung. Freundlich dem, das esse ich nicht, ein Stück Fleisch vom Markt anzubieten und zu erklären, du hast einen selbsterwählten Gottesdienst und das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Vers 12, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. Liebe Freunde, wenn wir also darüber nachdenken, was für ein Wert mit großem W und wie wertvoll mit kleinem W Freundlichkeit ist, dann müssen wir uns als Kinder Gottes vor Augen halten, was hier steht. Lasst uns das mal zusammen bedenken. Schaut mal Vers 3, Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind gestorben. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, wir leben nicht mehr für uns, nicht mehr selbstbestimmt, sondern wir haben ein neues Leben in der Gegenwart Gottes, das die Menschen um uns herum erst einmal nicht sehen können. Vers 9, da heißt es, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, also wir haben den alten Menschen ausgezogen. Als du dich bekehrt hast, hast du die alte gesündige Natur ausgezogen mit ihren alten Verhaltensweisen. Vers 10, und den neuen angezogen habt, steht da. Wir haben den von Gott neu erschaffenen Menschen angezogen. Das ist eine neue Natur in uns, die von Gott fortwährend erneuert wird. Nächste Folie. Nee, zurück. Hier. Also Paulus gebraucht hier ein Bild, nämlich einen Kleiderschrank. Dir werden deine dreckigen, alten, verschwitzten, löchrigen, zerschlissenen Kleidungsstücke ausgezogen und dann hängt da ein neuer Anzug. Schöne Kleider, ohne Löcher, mit genügend Stoff, auch im Sommer, wertvoll. Und das ziehst du an, um auf eine Hochzeit zu gehen oder um zum Gottesdienst, um in die Gegenwart Gottes zu treten und anders zu leben. Das ist das Bild. Etwas Altes ausziehen, das Neue anziehen. So beginnt Vers 12, da heißt es, so zieht nun an. Das heißt, ich bin gefordert, das heißt aktiv mache ich mir bewusst, anziehen bedeutet, ich mache mir bewusst, ich bin ein Kind Gottes, das neues Leben und eine neue Kraft und neue Verhaltensweisen geschenkt bekommen hat, jetzt kann ich diese auch nach außen hin sichtbar werden lassen. Wisst ihr, wenn sich jemand umgezogen hat oder schön angezogen hat, das sieht man. Das merkt man, das ist optisch auffallend. So sollen wir auffallen, optisch durch das neue Sakko Freundlichkeit, durch die neue Bluse Freundlichkeit. Und schaut mal, bevor Paulus hier in Kapitel 3, Vers 12 bis 17 diese neuen geistlichen Kleider aufzählt, da beschreibt er in Vers 12, wenn ihr das nochmal lesen wollt, zuerst den neuen geistlichen Menschen, der diese Kleider anziehen soll. Und schaut mal, er sagt, zieht an nun als wer? Als wer? Als Gottes Auserwählte. Als Gottes Heilige, als Gottes Geliebte. Ich bin auserwählt, heilig, geliebt. Ich bin auserwählt, heilig, geliebt. Und dann überleg mal, wenn ich mir das bewusst mache, dann ist es eine ganz andere Haltung, ein ganz anderer Wert. Dann ist es wertvoll als von Gott geliebter, heiliger, auserwählter, meinem Gegenüber freundlich zu begegnen. Demjenigen, der mir mein scheinbar gehöriges Erbe wegnimmt. Derjenige, der schlecht über mich redet. Demjenigen, der mich ignoriert, der nicht zu McDonald's mit mir will, der immer noch zu begeistert ist von Engeln. Warum? Weil ich auserwählt, heilig und geliebt bin. Deshalb sehe ich ihm, ihr gegenüber an Freundlichkeit. Spurgeon sagte, die beste Religion ist die, die an der Nähmaschine fleißig, in der Ofenecke freundlich und bei Tisch liebenswürdig ist. Die beste Religion ist die, die an der Nähmaschine fleißig, in der Ofenecke freundlich und bei Tisch liebenswürdig ist. Nächste Folie. Mark Twain ist zwar kein Christ, aber er sagte, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Ich denke, er hat recht damit. Er will damit sagen, Freundlichkeit spürt man. Sie ist emotional wahrnehmbar, äußerlich sichtbar. Nächste Folie. Ein Mann namens Mulatuli sagte über Freundlichkeit Folgendes. Freundliche Worte können kurz und leicht ausgesprochen werden, aber ihr Nachklang ist unendlich. Kurz und leicht ausgesprochen, aber der Nachklang dauert an. Das nimmt mich mit. Ein japanisches Sprichwort, die Japaner haben sich auch Gedanken dazu gemacht, einer ihrer Weisheitssprüche lautet, freundlichen Worten wohnt eine gewaltige Macht inne, durch die man selbst Feinde besiegen kann. Wie viel mehr kann man mit ihnen Edle gewinnen? Feinde besiegen, Edle gewinnen, eine gewaltige Macht, die Freundlichkeit, sogar die Welt spürt, mehr als Nettigkeit. Dann, nächste Folie, erinnert uns an Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Sanft, man könnte auch sagen, eine freundliche Antwort wendet ab. Frederick William Faber sagte zu dieser Bibelstelle, Freundlichkeit hat mehr Sünder zur Umkehr gebracht als Eifer, Redegewandtheit oder Gelehrsamkeit. Also eine starke Behauptung, ist eine steile Aussage. Freundlichkeit hat mehr Sünder zur Umkehr gebracht als Eifer, Redegewandtheit oder Gelehrsamkeit. Und ich habe drei Beispiele gefunden, die dieses Zitat bestätigen. Es ist wirklich so, Freundlichkeit ist mehr als Nettigkeit. Auch, liebe Geschwister, auch in der Evangelisation. Vor mehr als 25 Jahren hat eine Soziologieklasse in Amerika, in Baltimore, ist sie in ein Elendsviertel gegangen. Und sie haben dort in diesem Elendsviertel 200 der schlimmsten Kinder ausgesucht. Und von diesen 200 Kindern haben sie 200 Karteikarten angefertigt mit Foto und Name und haben unter den Namen hingeschrieben, auf jede Karteikarte Gefängniskandidat. 25 Jahre später hat eine andere Soziologieklasse genau diese Karten genommen und versucht zu untersuchen, ob sich diese Vorhersage erfüllt hat. Und die Überraschung war groß. Und zwar waren sie überrascht, als sie feststellten, nur 2 von den damals 200 Kindern waren tatsächlich im Gefängnis gelandet. Warum? Was war der Grund? Der Grund war eine freundliche Lehrerin, die von allen Tante Hanna gerufen wurde. Es war die freundliche Tante Hanna. Und diese freundliche Tante Hanna, sie war Schullehrerin im Elendsviertel und sie liebte die Kinder. Und sie hat ihnen geholfen. Wenn jemand gestohlen hat, half sie ihm auf den richtigen Weg. Sie hat für Freizeitbeschäftigung gesorgt. Durch ihre Freundlichkeit verwandelte sie dieses Elendsviertel. Tante Hanna war nicht nur nett, so und dann lass mich in Ruhe. Nein, sie war freundlich. Das heißt aktiv, gütig zu den schlimmsten Kindern aus dem Elendsviertel in Baltimore. Mehr Freundlichkeit, weniger Gefängnis. In der Stadt Tsu, das ist in Japan, dort lebte ein Evangelist mit dem Namen Nagata. Nagata war ein Japaner. Und wie hat sich Nagata, der Japaner war, bekehrt und selbst ist Evangelist geworden? Als er noch ungläubig war, hat er mal beobachtet, wie ein Evangelist einem Soldaten eine Bibel angeboten hat. Und der Soldat hat auf dieses Angebot der Bibel mürrisch reagiert, er hat sie abgewiesen. Aber der Evangelist blieb freundlich. Und das hat den Nagata beeindruckt, dass der freundlich geblieben ist. Und aus diesem Grund hat er gedacht, wenn der freundlich geblieben ist, muss ich mal dieses Buch lesen, das ihn so freundlich sein lässt. Also hat er sich eine Bibel gekauft und dann kam er zum Glauben an Jesus Christus. Friedrich Wilhelm Bartheker, das war ein Deutscher, der von England aus sehr stark evangelisiert hatte, vor allem in Russland und am Zarenhof und in vielen Gefängnissen. Er überreichte einmal in Schweden einer Dame ein Traktat. Und die Dame, die hat gesagt, du, ich bin ungläubig, ich brauche dieses Traktat nicht. Und sie zeigte eigentlich wenig Interesse gegenüber diesem bedruckten Papier. Aber trotzdem nahm sie dieses Traktat an. Und zwar deshalb, weil sie seiner Freundlichkeit nicht widerstehen konnte. Der hat es angenommen, weil er sehr freundlich war. Und sie versprach ihm, ich schreibe Ihnen, wenn ich mich bekehrt habe. Der Brief kam nach 8 Jahren. Freundlichkeit hat mehr Sünder zur Umkehr gebracht als Eifer, Redegewandtheit oder Gelehrsamkeit. Freundlichkeit in der Evangelisation, mehr als Nettigkeit, wertvoll für Gottes Reich, für das Gewinnen von Herzen von Menschen, ein neues Kleid, eine Frucht des Geistes. Welche Auswirkungen hat Freundlichkeit auf das Gemeindeleben? Das eine ist die Evangelisation, aber jetzt so unter uns. Die Amis machen ja zu allem eine Studie, also auch dazu. Und ich fand es äußerst interessant zu lesen, wie hoch dieser Wert der Freundlichkeit auch für das Gemeindewachstum ist. Der US-Amerikaner Tom Reiner hat 353 Menschen interviewt. Und zwar waren das Menschen, die waren mal in der Gemeinde. Aus irgendeinem Grund sind sie dann von der Gemeinde weggegangen, weil sie es nicht mehr wollten oder enttäuscht wurden. Und dann irgendwann sind sie wieder zur Gemeinde gekommen. Also sie waren dann weg und kamen wieder zur Gemeinde. Und er fragte sie, warum seid ihr wieder zur Gemeinde gekommen? Und das waren meistens sehr evangelistisch hochmotivierte Gemeinden und sie waren aktive Mitglieder und die hat er befragt. Und er hat gefragt, warum hat sich euer Leben verändert? Und das Ergebnis sieht wie folgt aus. 90% kamen zur Gemeinde aus Gründen, die mit dem Gemeindehirten und seinen Predigten zu tun hatten. Also nicht, weil es dort Schlagzeug gab und gute Musik. 90%. 88% sagten, ihnen sei Lehre und eine Gemeinde mit festen biblischen Überzeugungen wichtig. Und an dritter Stelle steht mit 49% die Freundlichkeit der Gemeindeglieder. 49%, das ist knapp die Hälfte. 38 oder 41 kamen durch ein persönliches Zeugnis eines Gemeindegliedes wieder in die Gemeinde. 38 waren Gemeindebesuch von Familienangehörigen, also weil die Familie dahin ging. 37% wegen dem Gespür für Gottes Gegenwart, also wegen der Atmosphäre. Und auch die letzten Plätze fand ich aufschlussreich. Lobpreis und Musik war der Grund, nur für 11% der Befragten in die Gemeinde zu gehen. Und für 7% war die örtliche Lage ausschlaggebend. An dritter Stelle steht die Freundlichkeit. Knapp die Hälfte der Menschen, die sich von der Kirche distanziert hatten, kamen wieder in eine Gemeinde, weil sie freundlichen Christen begegnet sind. Leute, das ist, oder anders, Leute, ist das nicht leicht, Menschen zu gewinnen, die sich von der Gemeinde entfernt haben, mit Freundlichkeit. Mehr als Nettigkeit. Also auch was Gemeindewachstum angeht, Gemeindeleben angeht, ist Freundlichkeit ein hoher Wert. Die nächste Folie, wie sieht das in meinem persönlichen Leben aus, also für das Älterwerden, für das Leben in der Familie mit der Freundlichkeit? George William Allen, ein Mann aus dem 19. Jahrhundert, hat über sich und das Älterwerden gesagt, wenn wir älter werden an Jahren und gereift sind im Glauben, begehen wir zwar keine Jugendsünden mehr, aber im Alter bringt es Satan fertig, unseren Geist zu verbittern, uns kritisch zu machen und manchmal ganz gemein. Und dann war das sein Gebet. Herr, sollte der Herr mir noch viele Jahre gönnen, so bitte ich ihn inständig, dass ich einmal ein freundlicher alter Mann werde, sanft im Geist und Gemüt, wo immer ich bin. Das ist ein schönes Gebetsanliegen für das Älterwerden. Herr, lass mich, wo immer ich bin, ein freundlicher alter Mensch sein, sanft im Geist und Gemüt. Wisst ihr, ich besuche ja manchmal ältere Geschwister und diese Besuche sind sehr angenehm. Wenn du bei freundlichen alten Geschwistern sitzt, die einfach dankbar sind. Nächste Folie. Bei einer Familie hat die Mutter zu Hause die Gewohnheit gehabt, mürrisch zu sein und sich ständig zu beschweren. Und außer Haus war sie anders, da war sie lauter heller Sonnenschein. Und eines Abends war sie besonders gereizt und dann beim Nachtgebet hörte sie dann die Tochter beten, lieber Gott, mach Mutti zu uns genauso freundlich wie zu den Leuten, die wir besuchen. Zuerst hat die Mutter das Gebet lustig gefunden, sie hat es ihrem Mann erzählt. Der hat sie dann aber ernst angeschaut und gesagt, weißt du behandelst uns nicht mit derselben Höflichkeit, die du im Umgang mit Geschäftsleuten und unseren Freunden zeigst. Für diese Mutter war das ein Wendepunkt. Ich habe das schon manchmal mitbekommen. dass man zu Hause mürrisch und gereizt ist und wenn die Gäste dann an die Tür klopfen, ist man anders. Freundlichkeit, auch zu Hause, zur Familie. Wenn ihr aufschlagen wollt, Epheser 4,32, müsst ihr ein paar Seiten umblättern, da schreibt der Heilige Geist durch Paulus: Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Vergebung, Christus, alles in einem Satz, das hängt zusammen. Hermann Bezel, er lebt im 19. Jahrhundert, er war einer der Väter des Pietismus, er sagte zu diesem Vers etwas, das also für mich persönlich hilfreich war im Umgang mit Menschen, die für mich schwierig sind. Er sagte: Nimm dir heute einen Menschen in deiner Umgebung, dem du ausgewichen bist, der dir schwer war, dessen Name dir schon Unbehagen erweckt. Nimm ihn in dein Herz und Gebet. Am anderen Morgen erscheint dir dieser Mensch schon in ganz anderem Licht und in den nächsten Wochen kannst du ihm freundlich begegnen, ihn freundlich ansehen, ihm die Hand reichen und ein freundliches Wort sagen. Er weiß nicht, warum du auf einmal so dich gegen ihn zeigst, aber dein Gott weiß es. Mit Menschen, mit denen wir nicht können, wenn wir für sie beginnen zu beten, dann ändert das etwas in uns. Wir können diesen Menschen freundlich begegnen. Neues Kleid anziehen. Nächste Folie. Freundlichkeit im persönlichen Umgang in der Familie. Frederick William Faber schrieb zu Epheser 4,32: Seid aber gegeneinander freundlich. Da hat er gesagt: Freundliche Worte sind Musik für diese Welt. Sie haben eine Kraft, die nicht natürlichen Ursprungs zu sein scheint, als ob einige Engelslieder sich auf der Erde verirrt hätten. Es scheint fast, dass sie, also die freundlichen Worte, das tun können, was eigentlich nur Gott allein tun kann: harte und böse Herzen erweichen. Niemand wurde je durch Sarkasmus überführt. Zerschlagen vielleicht, wenn der Sarkasmus intelligent genug war, aber niemals näher zu Gott gebracht. Freundliche Worte. Nächster Vers. Andrew Blackwood Jr. schrieb zu diesem Bibelvers: Wenn Gott spricht, dann tut er es gewöhnlich durch die freundliche Stimme eines Menschen. Nichts lässt den Klang seiner Stimme so schnell verstummen wie Kritik, Nörgelei und Unfreundlichkeit. Interessant. Wenn Gott spricht, tut er es durch die freundliche Stimme eines Menschen. Hört die Freundlichkeit auf, verstummt sozusagen auch Gottes Stimme. Freundlichkeit, mehr als Nettigkeit. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Liebe Freunde, du bist nicht deshalb freundlich zu deiner Familie, zu deiner Gemeinde und den Menschen, die Jesus nicht kennen, damit du von Gott geliebt wirst, damit du heiliger wirst, damit du zu den Auserwählten gehörst. Nein, es ist gerade andersherum. Weil du auserwählt bist, weil Gott dich geheiligt hat und weil er dich liebt, deshalb reagierst du freundlich gegenüber jenem, der dein Traktat nicht will, gegenüber einer Person, die schlechte Erfahrungen mit Gemeinde gemacht hat und gegenüber deinem Ehemann und deinen Kindern. Denn so geht es nämlich im Kolosserbrief weiter, wenn du schaust ab Vers 18, da liest du: Ihr Frauen ordnet euch unter, ihr Männer liebt, ihr Kinder seid gehorsam. Das wäre doch ein schönes Miteinander, wenn das alles mit den angezogenen Kleidern der Freundlichkeit gelebt wird. Folie. Und wisst ihr, was mich noch bewegt hat? Das Wort Freundlichkeit im Urtext, also im Griechischen, wisst ihr, wie das gesprochen oder geschrieben wird? Es heißt Christos. Freundlichkeit im Griechischen heißt Christos mit E und Christus heißt im Griechischen Christos mit I. Es ist ein Buchstabe, der beide Wörter unterscheidet. Ein Buchstabe. Christos, Christos. Christus, Freundlichkeit. Ein Buchstabe. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Und daher ist es auch kein Wunder, die frühen Heiden haben Christos mit Christus verwechselt. Sie haben Christen mit Freundlichkeit verwechselt. Und das sollte auch heute der Fall sein bei uns. Gottes Freundlichkeit wurde in Christus veranschaulicht, vorgeführt und verkörpert. Deshalb sollten wir das, dasselbe sollte sie auch in uns tun. Also wenn du heute von der Predigt alles vergisst, dann vergiss dieses Wortspiel nicht. Das kann man sich merken. Ein Buchstabe, ein Selbstlaut, E und I. Christus gleich Christus. Freundlichkeit ist gleich Christus. Gottes Freundlichkeit. Freundlichkeit ist mehr als Nettigkeit. Und jetzt fragen wir uns, ja, wie viel mehr ist denn Gottes Freundlichkeit mehr als Nettigkeit? Ich möchte uns einige Bibelstellen in Erinnerung rufen, die beschreiben, wie viel mehr Freundlichkeit ist als nur Nettigkeit. Schlag auf mit mir Titus 3, Vers 4. Da beginnen wir. Und ich will dort mal nur den Hauptsatz lesen. Also ich lasse mal alle Nebensätze und alle Einschübe weg. Nur der Hauptgedanke, den Paulus hier sehr verschachtelt notiert hat. Titus 3, Vers 4. Da heißt es, bitte ein Effekt, genau. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien, da hat er uns errettet durch Jesus Christus, damit wir gerechtfertigt Erben des ewigen Lebens würden. Als aber die Freundlichkeit Gottes erschien, Gottes Freundlichkeit ist uns erschienen, sie trägt den Namen Jesus Christus und diese Freundlichkeit war nicht nur nett uns gegenüber, sondern sie ging für uns ans Kreuz. Damit du und ich gerechtfertigt Erben des ewigen Lebens würden. So viel mehr ist Gottes Freundlichkeit als Nettigkeit. Lesen wir weiter eine sehr bekannte Stelle, Galater 5, 22. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit, liebe Freunde, so viel mehr als Nettigkeit ist Gottes Freundlichkeit. Sie ist nichts Menschliches. Sie ist eine Frucht des Geistes. Ohne Geist keine Frucht, keine Freundlichkeit, nur Nettigkeit. Eine weitere Bibelstelle, die zu diesem Thema zuerst gar nicht sofort ins Auge fällt, 2. Korinther 6. Also das würde ich euch bitten, mal aufzuschlagen. 2. Korinther 6, Vers 3 bis 6. Da schreibt Paulus, 2. Korinther 6, Vers 3 bis 6. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt kommt's, wie sie sich empfehlen. In vielen standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Unterschlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit. Im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe und so weiter. Wir geben niemand einen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern wir empfehlen uns als Diener Gottes in Freundlichkeit. Weißt du, lieber Freund, dein Dienst ist entweder bekleidet mit Freundlichkeit oder er wird ein Anstoß für andere. So viel mehr ist Gottes Freundlichkeit. Aktiver Dienst, nicht nur mal nett dem anderen helfen. Dann, nicht nur die japanische Weisheitsliteratur hat was zur Freundlichkeit zu sagen, auch die biblische Weisheitsliteratur tut es, zumindest in der Schlachter 2000, nämlich in Sprüche 22, Vers 1, da heißt es, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Ein guter Name und Freundlichkeit. Das hängt zusammen. Freundlichkeit oder Anmut, Beliebtheit könnte man auch übersetzen, ist besser als Silber und Gold. So viel mehr ist Gottes Freundlichkeit als menschliche Nettigkeit. Besser als Silber und Gold, sagt die Bibel. Und zuletzt ein ergreifendes Gebet von Mose, das er in Psalm 90 betet. Wenn ihr aufschlagen wollt, Psalm 90, Vers 14 bis 17, da hat er Folgendes gebetet. Zu Gott, Psalm 90, Vers 14. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. satt sein, jubeln, Fröhlichkeit, Freude am Leben, Gelingen im Tagewerk, Gottes Gunst und Gelingen im Leben und die Freundlichkeit des Herrn sei über uns. Und wie äußert sich das konkret? Und das Werk unserer Hände förderst du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. So viel mehr ist Gottes Freundlichkeit als Nettigkeit. Es ist aktive Förderung und Hilfe für deine alltägliche Mühe und Arbeit. Gottes Freundlichkeit fördert das Werk deiner und meiner Hände. Merkst du, was es bedeutet, wertvoll zu leben? Wertevoll zu leben. Gottes Freundlichkeit hat uns also gerettet, gerechtfertigt und ewiges Leben vererbt. Gottes Freundlichkeit ist eine Frucht des Geistes, sie ist etwas Geistliches, nichts Menschliches. Gottes Freundlichkeit ist sozusagen die Rahmenkleidung für unseren Dienst, damit dieser anderen kein Anstoß wird. Gottes Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Und Gottes Freundlichkeit ist über uns, sie fördert das Werk unserer Hände. So viel mehr ist Freundlichkeit als Nettigkeit. Christus ist Christus. Christus ist freundlich zu dir, zu mir. Sehne dich nach diesem Wert. Und jetzt wollen wir Gottes Freundlichkeit anwenden. Weil das so ist, deshalb singt David im Psalm 34, Vers 9 den Satz, den man meistens am Erntedankfest liest. Da heißt es: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Man kann Gottes Freundlichkeit, sein Freundlichsein also sehen und schmecken. Es ist also etwas, was Gott gibt, was er uns zuneigt. Es ist mehr als Nettigkeit, es ist schmackhaft, sichtbar. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Das ist Gottes Wunsch, dass du und ich seine Freundlichkeit sehen und schmecken sollen, von ihr satt werden, dass wir erfahren, wie sie ist. Ich habe mich gefragt, wie man das merkt, ob jemand Gottes Freundlichkeit gesehen und geschmeckt hat. Also wie merkt ihr, ob Gerhard Gottes Freundlichkeit gesehen und geschmeckt hat als Ältester? Und tatsächlich gibt Petrus uns eine praktische Hilfe, das zu erkennen. Er sagt nämlich in 1. Petrus 2, 1 bis 3 folgendes. Und dabei bezieht er sich hier auf Psalm 34, Vers 9. Er sagt dort: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und damit schließt sich der Kreis. Das hört sich so ähnlich an wie das, was wir am Anfang gelesen haben und was der Heilige Geist durch Paulus an die Kolosser schreiben ließ. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, dann was, was? Dann legt ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdungen, ablegen. Kommt uns jetzt bekannt vor. Paulus gebraucht dasselbe Bild. Ablegen. Und was dann? Also jetzt sind wir nackig. Was dann? Anziehen. Was ist noch, wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist? Dann, sagt Petrus, dann seid begierig nach der lauteren Milch des Wortes. So einfach merkt man also, ob du oder ich schon Davids Aufruf gefolgt sind, zu schmecken und zu sehen, dass der Herr freundlich ist. So einfach. Ich bin nicht mehr böse, ich betrüge nicht, ich versuche nicht mehr eine Maske aufzuziehen, ich kann dem anderen seine Dinge gönnen, ohne neidisch zu sein und ich muss auch niemanden mehr mit Worten in den Dreck ziehen, denn ich habe geschmeckt, Gott ist zu mir freundlich. Und mehr als Nettigkeit, mehr, ich liebe es, Gottes Wort zu lesen und zu hören in allen möglichen Formen und Varianten, weil ich durch dieses Wort Gottes Freundlichkeit begegne, weil ich nur so seine Freundlichkeit sehe. Ich bin begierig nach der lauteren Milch des Wortes. Und wenn ich diese lautere Milch geschmeckt habe, dann bin ich geistlich gewachsen, dann kann der Heilige Geist seine Frucht durch meinen Charakter entfalten und plötzlich kann ich dann auch Freundlichkeit leben, die mehr ist als Nettigkeit. Ich werde zum Beispiel ausgedehnte Gespräche freundlich führen, auch wenn ich müde bin, weil in Sprüche 15, Vers 26 steht: Böse Gedanken sind dem Herrn ein Greuel, aber freundliche Reden sind ihm rein. Ich kann freundlich auf unsere Jugendlichen schauen, die noch reifen müssen, weil sie vielleicht mal zum Gottesdienst wieder nicht so passend angezogen sind, weil in Sprüche 15, Vers 30 steht, ein freundlicher Blick erfreut das Herz, eine gute Botschaft stärkt das Gebein. Ich kann freundlich antworten, um bei schüchternen oder störrischen oder unsensiblen Geschwistern innerlich eine Heilung anzustoßen, denn in Sprüche 16, Vers 24 steht, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Und als Mutter bringe ich meinen Kindern alle guten Werte Gottes freundlich bei, damit sie wertvoll leben können für Gott, weil in Sprüche 31, Vers 26 es über die Mütter heißt, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Nicht? Jetzt mach mal. Freundliche Unterweisung. Freundliches Reden, freundliche Blicke, freundliche Worte, freundliche Unterweisung. So merkt die Familie und die Gemeinde und die Menschen, er, sie hat geschmeckt und gesehen, dass der Herr freundlich ist. Auf diese Weise ist Freundlichkeit mehr als Nettigkeit. Ich möchte schließen mit dem Text, den wir anfangs gelesen haben. Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Amen. Thank you.